Es ist eine wahre Schockaussage. Die Ukraine soll Teil der geforderten EU-Militärallianz werden, der sogenannten Verteidigungsunion. Auf Nachfrage von Auf 1 räumte ein Kommissar ganz offen ein, Brüssel plant eine regelrechte Ersatz-NATO. Mehr dazu im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung. Hantavirus, die Aktien des Pharmakonzerns Moderna, legen massiv zu. Und im Interview des Tages, Zentrumchef Hilburger zu einem Jahr Merz-Regierung. Die Arbeiter zahlen die Zeche. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zu den Kriegsvorbereitungen in Europa kommen wir gleich im Schwerpunkt des Tages. Doch auch am Persischen Golf könnten die Auseinandersetzungen schon bald wieder aufflammen. Mehr dazu jetzt in den wichtigsten Meldungen vom Dienstag. Der Ton zwischen den USA und dem Iran hat sich erneut verschärft. Die Marine der iranischen Revolutionsgarden veröffentlichte eine neue Definition der Straße von Hormus. Damit weitet Teheran sein beanspruchtes Kontrollgebiet offenbar deutlich aus. Nach Angaben des staatlichen Senders Press TV hieß es dazu, die Straße von Hormus hat sich von einer Breite von früher 20 bis 30 Seemeilen auf mehr als 200 bis 300 Seemeilen bzw. rund 500 Kilometer ausgeweitet. Sollte diese Definition praktisch umgesetzt werden, würde sich die vom Iran beanspruchte Einflusszone erheblich vergrößern. Zugleich erklärte Teheran, die US-Regierung müsse den 14-Punkte-Plan der Islamischen Republik für eine Friedensvereinbarung akzeptieren. US-Präsident Donald Trump hatte diesen Vorschlag zuvor klar zurückgewiesen. Nach eigenen Angaben bezeichnete er den Plan als inakzeptabel und erklärte, er werde ihn gar nicht erst bis zum Ende lesen. Ungarns neue Regierung hat nach Medieninformationen eine brisante Personalentscheidung getroffen. Demnach soll Katalin Kariko künftig als Beraterin im Gesundheitsministerium tätig werden. Beobachter werten diese Personalentscheidung als alarmierendes Signal. Kariko erhielt im Jahr 2023 gemeinsam mit Drew Weissman den Nobelpreis für Medizin für ihre Forschung an der mRNA-Technologie. Ausgezeichnet wurden beide für die Grundlagen des Einbaus von Pseudoduridin in die Covid-Spritzen. Genau jenes Stoffes, der unter anderem krebserregend sein soll. Im Pilnacek-Untersuchungsausschuss des österreichischen Nationalrats haben sich heute die Hinweise auf schwerwiegende Ermittlungslücken verdichtet. Als Zeuge befragt wurde der damalige Ermittlungsleiter Hannes Fellner. Dieser machte deutlich, dass sich die Ermittlungen von Beginn an ausschließlich auf die Suizidthese konzentrierten. Wörtlich sagte er, wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir einen Mörder suchen. Bereits am Todestag habe für ihn festgestanden, dass kein Fremdverschulden vorlag. Aus diesem Grund sei auch früh auf die teilweise Auswertung möglicher Beweismittel verzichtet worden. So sei dem Mobiltelefon des Verstorbenen keine kriminalistische Relevanz beigemessen worden. Auch persönliche Gegenstände von Christian Pilnacek wurden nach Angaben Fellners frühzeitig an die Familie übergeben. Laut der offiziellen Version sei der hochrangige Justizsektionschef in der Donau ertrunken. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass das Wasser am Fundort der Leiche nur knietief gewesen sein soll. Am Montag berichtete Auf 1 über einen offenen Brief mehrerer EU-Abgeordneter. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der österreichische NEOS-Abgeordnete Helmut Brandstätter. Sie fordern den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion. Nun wird deutlich, dieses Schreiben ist kein isoliertes Ereignis, sondern möglicherweise Teil einer konzertierten Kriegsvorbereitung. Auf Anfrage unserer Redaktion räumte die EU-Kommission nun in bislang ungekannter Offenheit ein, worum es hier offenbar wirklich geht. Verteidigungskommissar Andrius Kubilius sagte gegenüber Auf 1, seien wir realistisch, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist auf absehbare Zeit nicht möglich. Deshalb brauchen wir eine europäische Verteidigungsunion, die es ermöglichen würde, die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine, des Vereinigten Königreichs und Norwegens mit denen der dazu bereiten EU-Mitgliedstaaten zu integrieren. Nach Ansicht von Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat Kubilius hier bei einem Truppenbesuch im April damit sprichwörtlich die Katze aus dem Sack gelassen. Denn eine Verteidigungsunion mit der Ukraine wäre gleichbedeutend mit dem Eintritt in den Krieg. Dass Kubilius dies am gleichen Tag sagte, an dem in Brüssel der Vorschlag zur Vermittlungsmission Gerhard Schröders abgelehnt wurde, sei kein Zufall. Wörtlich sagte Müller-Mertens, die EU-Führung in Brüssel will nichts mehr dem Zufall überlassen. Von der Leyen und Co. planen den Krieg und er soll ganz Europa erfassen. In Deutschland setzt die Bundeswehr bislang vor allem auf Freiwillige. Um diese zu gewinnen, wirbt sie zunehmend auch bei Jugendlichen. Wie aus einer parlamentarischen Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, steigt die Zahl der Feriencamps der Bundeswehr deutlich an. Im Jahr 2023 gab es 55 solche Veranstaltungen. 2024 waren es bereits 75. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl auf 86. Ziel dieser Camps ist es, junge Menschen für den freiwilligen Wehrdienst zu gewinnen. Doch wie sehen politisch engagierte Jugendliche selbst das Thema Wehrdienst und eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht? In der vergangenen Woche diskutierten auf Einladung des Musikers Belasch Mitglieder der Jugendorganisationen von AfD und BSW auch über das Thema Wehrpflicht. Während die AfD die Wehrpflicht generell befürwortet, ist das BSW dagegen. Doch in einer zentralen Frage waren sich beide Seiten durchaus einig.
Wir können nur für die Wehrpflicht sein, wenn Deutschland souveräne Machtpolitik betreibt. Eben nicht Teil dieses eines gewissen Blocks ist, der potenziell in eine Gruppe verwickelt werden kann und dann halt unsere jungen Deutschen halt für fremde Interessen vereins werden. Das kann nicht sein. Von daher erst Wehrpflicht, wenn Deutschland souveräne Machtpolitik
betreibt. Aber natürlich wollen wir, dass die Bundeswehr raus aus den Schulen geht. Das muss eine freie Entscheidung bleiben. Und wir wissen ganz genau, sehen in der Ukraine, viele Staaten zu machen. Wenn es zu einem Kriegsfall kommt, dann wird diese Wehrpflicht zu einem Zwangsdienst, ja, und die deutsche Bevölkerung an der Front zu überheizen, potenziell für Interessen von Staaten, für geopolitische Interessen.
Kritik an der Werbung der Bundeswehr äußert auch Wolf-Dietrich Kroll. Der heute 98-Jährige ist Veteran des Zweiten Weltkriegs. 1945 kämpfte er an den Seeloer Höhen in Brandenburg, dem Schauplatz der letzten großen Schlacht vor Berlin. Heute sagt er, Jugendlichen, die sich für den Militärdienst interessieren, müsse die ganze Wahrheit über den Krieg vermittelt werden.
Da müsste den jungen Leuten, die heute einen Gestellungsbefehl kriegen oder kriegen die Bundeswehr, gezeigt werden. Es darf nicht immer die gute Zeit, die Bundeswehr ist hervorragend. Sie kriegen jeden Monat 2.500 €. Sie leben am besten Tag. Aber die Seite, die ich erlebt habe, hier alleine in Halmer, die müsste auch den jungen Menschen gezeigt werden, gesagt werden, dass der Krieg auch ganz schlimme Seiten hat.
Jetzt muss sogar die EU-Kommission gegenüber auf eins ihre Kriegspläne eingestehen. Unsere Arbeit ist nur dank ihrer Unterstützung möglich. Alle Infos dazu unter www.auf1.tv/unterstützen. Am heutigen Dienstag ist der Tag der Pflege. Doch für viele Menschen, die Pflege benötigen oder Angehörige versorgen, bringt Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen beunruhigende Nachrichten. Erste Details der geplanten Pflegereform deuten auf spürbare Veränderungen hin. So soll unter anderem die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden. Außerdem ist vorgesehen, die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Pflegegrades zu verschärfen. Wagen begründet diese Pläne mit einem Defizit der Pflegeversicherung in Höhe von 22,5 Milliarden Euro. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die Bundesregierung einen Teil dieser Finanzierungslücke selbst verursacht habe. Denn bis heute wurden den Pflegekassen die Kosten aus den Corona-Maßnahmen nicht vollständig erstattet. Damals mussten die Pflegeversicherungen etwa Ausgaben für Masken und Tests zunächst selbst übernehmen, verbunden mit der Zusage einer späteren Rückzahlung. Allein diese ausstehenden Erstattungen belaufen sich auf rund 5,5 Milliarden Euro. Beobachter merken deshalb an, dass Wagen offenbar lieber die Bürger zur Kasse bittet, als eigene Schulden zu begleichen. Gegen die Masernimpfpflicht richtet sich jetzt eine Petition der Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz. Mit dabei ist unter anderem die Medizinrechtlerin Beate Bahner, die ein umfassendes Buch zu den Risiken der Masernimpfung geschrieben hat. Initiator Dr. Ronny Weichel sagte zur Masernimpfpflicht gegenüber auf 1.
Impfen muss immer freiwillig bleiben. Unsere Grundrechte, Artikel 2, Und Artikel 6 werden mit Füßen getreten, also Elternrecht, dass Eltern für ihre Kinder entscheiden können bis zur Volljährigkeit und dass unsere körperliche Unversehrtheit gewährleistet sein muss, wird mit Füßen getreten. Das können wir nicht mehr hinnehmen. Und wir wollen auch unsere Aufklärungsaktion, unsere Aktion im ganzen europäischen Raum verbreiten. Und am liebsten würden wir weltweit, möchten wir erreichen, dass keiner mehr zu irgendeinem unnötigen Eingriff gezwungen wird.
Auch der Arzt Rolf Krohn ruft auf, die elektronische Petition an den Bundestag zu unterstützen.
Bitte reicht es weiter, macht mit. Es geht um nichts Geringeres als um unsere Grundrechte, du hast es schon gesagt, aber letztendlich um die Gesundheit unserer Kinder. Und eine Masernimpfung hat nur Nachteile. Eine Masernerkrankung hätte Vorteile, so wie sie denn kriegen dürften. Und die Zahlen, die man dazu veröffentlicht, sind völlig daneben. Es ist völlig verdreht, wie fast immer. Es gibt keine wirkliche Nutzen-Risiko-Analyse. Es ist immer ein medizinischer Blindflug, gesunde Menschen ein Cocktail von Chemikalien zu spritzen, der angeblich einen Schutz vermitteln soll. Sowas muss freiwillig bleiben und sollte freiwillig bleiben, weil, wie gesagt, es geht um die Gesundheit unserer Kinder.
Mittlerweile hat die Petition knapp 29.000 Unterstützer erreicht. Bei 30.000 Unterzeichnern sollten die Initiatoren zu einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss eingeladen werden. Die Initiative kann noch bis 4. Juni auf der Webseite des Deutschen Bundestages unterstützt werden. Seit Beginn des Ukraine-Krieges wurden fast 20 Milliarden Euro von Österreich aus nach Kiew transportiert, in Bargeld und Sachwerten. Doch die zugrunde liegende parlamentarische Anfrage der FPÖ wirft Fragen auf und sie zeigt, die Bundesregierung schweigt zu zentralen Punkten. So wollten die Freiheitlichen etwa wissen, können sie ausschließen, dass es sich bei den transportierten Bargeldbeträgen ganz oder teilweise um österreichische Steuermittel handelte? Die Antwort des Finanzministeriums fiel knapp aus. Diesem würden so wörtlich keine Informationen dazu vorliegen. Auch auf Fragen zu möglichen Kontroll-, Melde- und Dokumentationspflichten herrscht Schweigen. Offen blieb zudem, wer die Empfänger der Transporte war. Und auch die zentrale Frage in der Causa bleibt unbeantwortet. Warum wurden solche Summen überhaupt in bar transportiert und nicht einfach überwiesen? Ob das Finanzministerium diese Informationen nicht hat oder nicht offenlegen will, bleibt damit weiterhin unklar. Am Montag haben die letzten Passagiere und Besatzungsmitglieder das Kreuzfahrtschiff Hondius verlassen. Damit dürfte die Debatte über das Hunter-Virus weiter an Fahrt aufnehmen. Das Robert-Koch-Institut schreibt, bei bestimmten Hunter-Virus-Infektionen für Kontaktpersonen Quarantänemaßnahmen von bis zu 6 Wochen vor. Dabei ist das Virus selbst laut WHO-Generaldirektor Tedros harmlos. Dennoch verwies er darauf, dass die Maßnahmen der betroffenen Länder auf den internationalen Gesundheitsvorschriften basierten. Kritiker sehen in der aktuellen Berichterstattung vor allem eine neue Welle der Panikmache. So schrieb der Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Homburg, Medien und Mediziner machen schon wieder mit. Auffällig ist auch die Entwicklung an der Börse. Die Aktie von Moderna, dem Unternehmen, das an einem mRNA-Impfstoff gegen das Hunter-Virus arbeitet, legte innerhalb einer Woche um rund 20% zu. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und Mediziner Dr. Wolfgang Wodak spricht von einer Angstkampagne. Er verweist darauf, dass das Hunter-Virus nur selten von Mensch zu Mensch übertragen werde. Ähnlich äußerte sich auch der Arzt und Autor Heiko Schöning im Gespräch mit Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet.
Vor dem ersten Geburtstag hatten wir eine Sendung aufgenommen, da waren gerade die Affenpocken ganz aktuell, ja, im Jahr 2022. Und sie haben auch gesagt, ja, informiertes Lachen, wir lachen sie aus, die Affenpocken. Und das haben auch weltweite Menschen getan und deswegen hat das einfach nicht funktioniert. Vielleicht noch ein Satz zum Hunter-Virus, wenn ich Sie schon hier habe, ist das ernst zu nehmen?
Nein, also kurz gesagt, ha, 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 Hunter. Hunter-Virus ist wirklich nur ein Halbsatz wert. Mhm, okay. Ja. Also das ist sozusagen
nicht groß ausgerollt.
Das ist die Erhaltungsdosis für die Leute, die ja ein Teil der Ahnungslosen sind, die nicht aufgeklärt sind. Mhm. Dann hört man wieder, oh ja, Moment, ja, da ist doch noch was mit Viren und dieses Seuchenschiff dort.
Und auch der britische Gesundheitsforscher Dr. John Campbell sagt,
ich mache mir da im Entferntesten keine Sorgen. In diesem Fall sind die Risiken für die öffentliche Gesundheit absolut vernachlässigbar. Glücklicherweise ist es nicht sehr ansteckend und nicht weit verbreitet. Daher gehe ich davon aus, dass diese Fälle isoliert bleiben und das Ganze einfach aussterben wird.
Seit einem Jahr regiert in Deutschland die schwarz-rote Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz. Die wirtschaftliche Lage des Landes hat sich seither weiter verschlechtert. Kritik an der Regierung kommt inzwischen auch aus dem gewerkschaftlichen Umfeld. Beim Bundeskongress des staatsnahen Deutschen Gewerkschaftsbundes wurde Merz am Dienstagmorgen mit Pfiffen empfangen. Doch wie fällt die Bilanz der alternativen Gewerkschaft Zentrum aus? Auf 1 hat mit dem Vorsitzenden Oliver Hilburger über das erste Jahr der Merz-Regierung gesprochen.
Oliver Hilburger ist bei mir Vorsitzender der Gewerkschaft Zentrum. Ein Jahr Regierung Friedrich Merz. Eigentlich sollte ja der sogenannte Herbst der Reformen jetzt schon ein paar Monate hinter uns liegen. Mittlerweile sieht man einiges wie Abschaffung des 8-Stunden-Tages, also jedenfalls der Höchstarbeitszeit und ähnliches. Die DGB-Gewerkschaften haben gerade den großen Widerstand dagegen angekündigt. Wie steht Zentrum zu diesen letzten Entscheidungen?
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn die DGB-Gewerkschaften zum Widerstand aufrufen, wo sie doch der verlängerte Arm der SPD sind. Und die SPD, wie jeder weiß, bis auf eine Unterbrechung die letzten 30 Jahre, ja knapp 30 Jahre regiert hat. Das ist natürlich alles nur Makulatur. Und wir können uns über den 8-Stunden-Tag streiten. Wir haben ganz andere Probleme wie die Frage, ob wir jetzt länger oder kürzer arbeiten sollen. Von daher ist es das, was es vorher auch schon immer war, im Prinzip nur Täuschung der Arbeitnehmer in Deutschland, weil die Probleme, die die CDU mit der SPD in der Regierung verursacht haben, maßgeblich verursacht haben, die löst der DGB nicht, sondern er ist Teil des Problems.
Heißt es, also wir können über den 8-Stunden-Tag schreiten, aber wir haben andere Probleme, dass aus Sicht von Zentrum diese Entscheidungen oder diese Pläne, die jetzt aktuell auch in der Sozialpolitik, in der Rentenpolitik laufen, dass sozusagen Zentrum da keine Position zu hat oder es vielleicht sogar unterstützt?
Also unterstützen auf gar keinen Fall. Natürlich haben wir eine Position dazu. Man sieht ja auf allen Ebenen, speziell die Arbeitnehmer in Deutschland, zahlen die Zeche. Ob das jetzt über die längere Arbeitszeit, also Lebensarbeitszeit sein soll, über die indirekte Rentenkürzung oder was eben auch hauptsächlich Familien betrifft mit der Abschaffung des Ehepartners, der sich über die Krankenkassen mitversichern lassen kann. Es ist überall nur Rückschritt und es kommt halt auch noch was dazu, was man bei den ganzen Themen eben nicht vergessen darf, die Deindustrialisierung, die ist ja nicht mehr zu leugnen und auch nicht mehr aufzuhalten mit den Maßnahmen, die jetzt aber dringend erforderlich wären. Also von daher, wir haben Positionen, aber die sind weit weg von dem, was der DGB fordert, weil das ist ja im Prinzip nicht nur Kosmetik, sondern es ist oftmals Teil des Problems. Ich kann mich wiederholen. Also von daher müssen wir dann schon in die Tiefe gehen, was jetzt ganz konkret ist. Aber allen voran steht, dass die Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto brauchen. Und dann würde auch die Kaufkraft wieder steigen, aber ist auf lange Sicht auch nirgends zu erkennen, dass die Regierungsparteien oder die Kartellparteien da gewillt wären, ihre eigenen Fehler einzugestehen und Korrekturmaßnahmen vorzunehmen.
Waren jetzt mehrere Themen. Ich versuche sie mal so ein bisschen aufzudröseln und nacheinander abzuarbeiten. Zunächst mal ein Jahr Merz, also Deindustrialisierung machen wir gleich, aber ein Jahr Merz im Sinne der Sozialpolitik, der Arbeitnehmerpolitik, wie fällt da Ihr Fazit aus?
Ja, vernichtend. Also es ist eben so, es wäre dringend notwendig, dass die Beschäftigten in Deutschland mehr Netto vom Brutto haben. Und alle Maßnahmen, die jetzt schon beschlossen wurden und die auch in der Pipeline liegen, richten sich gegen die Menschen, die hier noch Netto-Steuerzahler sind, die ihre Arbeitskraft nicht einfach mal ins Ausland verlagern können. Das heißt, die Melkkuh der Nation sind die Arbeitnehmer.
Das, was jetzt gescheitert ist vor einigen Tagen, die 1.000 Euro, die Betriebe auszahlen dürften, die wären ja steuerfrei gewesen. Das wäre ja sehr viel Netto vom Brutto gewesen.
Ja, das ist aber auch wieder, es ist ungefähr die Bratwurst wie bei Corona, der Vergleich hinkt, es war im Prinzip wie die Corona-Hilfen, die all die Unternehmen zahlen können, die im Saft noch stehen. Aber wir haben der ganze Mittelstand, die ganzen mittelständischen Betriebe, die können sich das nicht leisten. Und es ist einfach frech, wenn die Regierung, die verantwortlich dafür ist, dass wir so hohe Energiepreise zahlen müssen, maßgeblich verantwortlich dafür ist, die ganz andere Instrumente hat, diese Verantwortung auf die Arbeitgeber überträgt und da eben nur ein Teil dieser Arbeitgeber gewillt war oder gewillt gewesen wäre, den Arbeitnehmer das zukommen zu lassen. Also ich bin weit weg, dass ich die Arbeitgeber da in Schutz nehmen möchte. Aber die Politik hat es zu verantworten, nicht die Arbeitgeber. Von daher ist es jetzt zu Recht vorerst mal gescheitert. Ich bin aber gespannt, was da nachher als Kompromiss rauskommt. Ich ahne Schlechtes.
Stimmen wie diese kommen in den Systemmedien nicht zu Wort. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.